Wir wollen beten. Wir danken dir, lieber Vater, du Ewiger, du Unendlicher, der du allein Unsterblichkeit hast. Wir möchten dir danken, dass du uns in die Zeit gestellt hast. Und dass wir immer wieder erkennen dürfen, wie begrenzt unsere Tage sind. Und wie gut es ist, Herr, wenn wir den Wert der Zeit erkennen. Dass wir dein Wort beherzigen, kaufet die Tage aus, kaufet die Zeit aus. Nimm Dank, Herr, dass du die Zeit unseres Lebens füllen willst mit deiner Ewigkeit, deiner Herrlichkeit, mit deiner Glückseligkeit. Du hast begonnen in unserem Leben, wir danken dir dafür. Gebrauche auch jetzt diese Vormittagsstunde, auch den Dienst unseres lieben Bruders, dass du weiterwirken kannst in uns allen, dass wir hineingeführt werden in den Reichtum deines Heiles, deiner Herrlichkeit, deiner Glückseligkeit. Amen.
Amen.
Liebe Geschwister, liebe Freunde, unser heutiges Thema steht unter der Überschrift: Was hat den Vorrang? Menschen, die auf dem Glaubensweg gerufen sind, die werden immer wieder einmal ermahnt, sich kritisch hinterfragen zu lassen. Es besteht nämlich für uns alle die Gefahr, durch Tradition, durch Gewohnheit, durch Routine, dass wir Christus und sein Wort nicht mehr den ersten Platz geben. Die Frage, was denn den Vorrang hat, ist also auch die Frage nach der Wertigkeit und der Gültigkeit. Das heißt, was hat Bestand, wenn alles um uns her zerfällt? Jeder neue Tag, jede Woche, jeder Monat gibt uns ein ungeheures Zeitpotenzial in die Hand. Zeit und alles, was in ihr abläuft. Alles das greift nach uns und will uns nicht nur vom Wesentlichen ablenken, sondern es geht hier auch, wer nimmt dann die erste Stelle in unserem Leben ein. Auf keinem Gebiet ist unsere Willensentscheidung so sehr gefragt wie hier. Was hat den Vorrang? Da geht es um unsere Freizeit, da geht es um unser Geld, da geht es um unsere Lebenskraft, um die Entschlüsse und die Planungen, da geht es um echte Lebensausfüllung. Und bei den jungen Leuten, da geht es auch um die Partnerwahl. Was sind das für Maßstäbe, wonach ich mir den Partner aussuche? Fragt man heute nach dem Christusglauben in dem anderen oder heiratet man, welche man will? Das war ja damals in 1. Mose 6. Da wurde auch geheiratet, je nachdem. Ja. Und anschließend die Sintflut. Wenn keiner mehr danach fragt, was in dem anderen denn den Vorrang hat, kann es passieren, dass solche Ehen wirklich in der Sintflut untergehen. Es gibt in unserer Welt ein riesenhaft großes Angebot. Vielversprechend, attraktiv, glänzend, bezaubernd, verführerisch, überzeugend. Tausenderlei meldet sich bei uns an und will den ersten Platz besetzen. Und wir fragen uns natürlich, was erhält den Vorrang? Sie werden antworten, das Leben hat den Vorrang vor dem Tod. Sie haben recht. Und es hat ja auch den Anschein, dass alles, was auf dieser Ebene geopfert, geleistet, erworben und erlebt wird, dass das auch wirklich lebenswert, kostbar ist und den ersten Platz verdient. Wenn man sich so die Menschen anschaut, dann hat man so den Eindruck. Die Kinder, die wollen erwachsen werden und die jungen Leute, die wollen verheiratet werden und die verheiratet sind, die wollen Kinder haben. So ist das. Und wir, wie wir alt geworden sind, haben wir wenigstens die richtige Wahl getroffen Oder rennen wir auch wie die Kaputten umher, um den Sinn des Lebens begreifen zu wollen? Dass wir den Dingen des Lebens hinterherrennen, die niemals den Vorrang haben sollten. Es hat alles seine Berechtigung und seinen Stellenwert. Die Partnerwahl, die Liebelei, der Beruf, die Ehe, Familie, Karriere, das Ansehen. Wir hatten gesagt, das Leben hat den Vorrang vor dem Tod. Im irdischen, im menschlichen Bereich, da ist das so. Ob es auch auf der geistlichen, göttlichen Ebene eine Parallele dafür gibt? Wir hatten ja am Freitag davon gesprochen. Das Thema war, wer steht an erster Stelle? Wer hat den Vorrang? Und da ging es ja uns um heilsgeschichtliche Zusammenhänge. Wie Gott Menschen herausstellt, eine Auswahl trifft. Die Schrift nennt diese Gruppe Erstlinge, Auserwählte. Sie haben vor allen anderen den Vorrang. Nicht, weil sie besser und dafür geeigneter wären. Eher das Gegenteil ist richtig. Allein die Gnade. Die Gnade trifft oder traf die Auswahl für uns, wo wir noch gar nicht eigentlich existent waren, wo auch Vater und Mutter nicht an uns gedacht hat. Da war die Gnade für uns schon bereit. Vor den Generationen und Zeitaltern hat Gott Gnade bereitgestellt. Gott ruft heraus, trifft eine Auswahl, nicht damit diese Auswahl ganz allein, sondern dass sie durch diesen Dienst auch andere zum Segen werden, andere gerettet und zum Ziel gebracht werden. Es gibt also auf dieser Bühne der Heilsgeschichte Gottes zwei Hauptdarsteller. Der erste ist der Leib Christi und das zweite ist das Volk Israel. Israel in seiner Gesamtheit wird der Heils- und Segenskanal, Vermittler für die Nationen und Völkerwelt sein. 2. Mose 19, 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du Mose, den Kindern Israel, einprägen sollst. Und der Begriff der Priesterschaft, der hat es immer mit Vermittlung zu tun. Israel kann überhaupt nicht ohne die Nationen gesehen werden, aber auch die Völker und die Nationen nicht ohne Israel. Es heißt in 5. Mose Kapitel 7, Vers 6 bis 7, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat dein Gott erwählt, dass du ihm als Eigentum gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich zu euch geneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er einen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Israel ist das Volk, was Gott vor allen anderen Völkern gestellt hat. Im Dritten Reich sollte das Deutschland sein. Und viele haben das auch geglaubt, waren davon überzeugt, dieser Unsinn, haben dafür gekämpft. Die Tragödie ist nur, wir gehen zurück zu Israel, dass dieses Volk bis zum heutigen Tag mit dieser Auswahlstellung, die Gott ihr zugedacht hat, nicht einverstanden ist. Es hat diese Herausstellung nie akzeptiert und angenommen, weil sie immer so sein wollten wie die anderen. Nur keine Vorrangstellung, nur keine Auserwählung. Auf der gleichen Ebene liegt auch das Geheimnis der Gemeinde. Da heißt es im Römer, im Epheserbrief, auserwählt vor Grundlegung der Welt, zuvor erkannt, zuvor bestimmt, zuvor verordnet für die Herrlichkeit des Christus. Es zeigen sich auch hier erschütternde Parallelen. Auserwählung, Zuvorbestimmung, darüber sollte man doch nicht sprechen. Nein, nur im engsten Kreis. Ja, nicht öffentlich. Das versteht doch keiner. Das ist nur Spaltung. Bei dem einen läuft manchmal der Kamm auf, weil sie der Auffassung sind, man plaudert aus der Schule. Ich habe irgendwo einen Dienst gehabt, da ging es auch um die Herrlichkeit und das Geheimnis der Gemeinde vor Grundlegung der Welt und ihre Zielstellung. Da kam ein Bruder auf mich zu und sagte, Bruder Ullmann, Sie haben die Blöße Noahs aufgedeckt. Was soll man dazu sagen? Geheimnisse, die Gott der Gemeinde anvertraut hat, nicht damit wir sie als Privatsache in unserem Herzen pflegen, sondern damit wir sie bezeugen. Das ist es. Deshalb ist das der Grund. Wo diese Botschaft, die uns anvertraut ist, nicht weitergegeben wird, stirbt sie in uns ab. Ich habe Brüder und habe auch ganze Gemeinden sterben sehen. Und dabei sagt man ja oft, das ist alles zu schwierig, das ist alles zu schwierig. Ich bediene Gemeinden im Erzgebirge, wenn die dann mitkriegen, dass ich Wirtdienst tue, dann gehen sie wieder nach Hause, kehren unterwegs um. Und der Gemeindeleiter, der sagt, Johannes, mach's nur nicht, so kompliziert und vor allen Dingen kurz. Ja. In den Gemeinden, da kann man heutzutage wirklich über alles kann man reden, nur nicht über 20 Minuten. Ist nicht mehr toll. Ich sagte zu ihm, ich werde mir heute die größte Mühe geben. Wenn mir nichts zwischendurch einfällt, bin ich in einer Dreiviertelstunde fertig. Das sagt der Bruder zu mir, da werde ich dafür beten, dass Ihnen nichts einfällt. Eier. Zum Ausgang bedankte er sich. Es war irgendeine Wahrheit, die ich deutlich gemacht habe. Bedankte er sich für diesen Gedanken. Ich sagte zu ihm, ja, das war gerade der Gedanke, der mir eingefallen ist. Man kommt in Gemeinde und sagt, man habt doch Erbarmen. Liebe Brüder, habt doch Erbarmen. Als wäre das ein Privileg für uns. Als hätten wir das uns herausgesucht, über Dinge zu sprechen, wo das Herz vor Liebe bebt, vor Wohlgefallen. Eigentlich Gott oder Paulus keine Worte findet, es weiterzugeben. Und die Brüder sind über 70 Jahre und sagen, habt doch Erbarmen. Dabei muss man manchmal die Feststellung machen, dass Außenstehende und junge Leute mehr über solche Themen zu sagen wissen, als die, die schon 20 Jahre in der Bank sitzen und totgepredigt sind. Fragen Sie doch einmal hinein in die Nachbargemeinden oder fragen Sie selbst dort, wo Sie Gemeinde haben. Fragen Sie hinein, von wegen Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Wer soll denn das Geheimnis von der Auserwählung, von dem Geheimnis Gottes und der Herrlichkeit des Christus, wer soll es denn sonst bezeugen, hier auf dieser Höhe? Wo denn? Wer soll es denn sonst tun? Wenn nicht die, die Gott dazu ausersehen, herausgestellt hat, denen er diese Wahrheit, dieses Evangelium anvertraut hat. Oder wollen wir etwa diesen Freiraum den Pfingstern, den Mormonen oder den Adventisten geben, denen nie diese große Gotteswahrheit anvertraut worden ist? Wer als Kind Gottes nicht seine eigene Auserwählung erkennt, annimmt oder gar ablehnt, schlägt Gott trotz frömmster Leistung, die er vorzuweisen hat, ins Gesicht und zieht sich Gericht zu. Oder denken wir, dass Gott seine Liebesoffenbarung in den Wind gesprochen hat und dass wir als Glaubende diese Gotteswahrheiten als nebensächliche Spekulationen betrachten können? Lernen wir an Israel. Es ist ja ein Anschauungsunterricht, den Gott gegeben hat. Sie wollten nie diese Stelle annehmen. Bis heute nicht. Was hat das für ein Gericht gegeben? Israel ist ein Lehrbeispiel für alle. Damit wir nicht die gleichen Fehler machen. Verstehen Sie, dass ich gebunden bin an das geoffenbarte Wort und niemand kann mir den Auftrag abnehmen. Keine Institution und keine großen Theologen und Pastoren nicht. Auch dieser kleine Seitenweg, hängt mit unserem Thema zusammen. Was steht in unserem Leben an erster Stelle? Das Leben hat den Vorrang vor dem Tod. Im Irdischen ist das so. Ist es auch im Geistlichen? Wie viel mehr sollte es uns durchs Herz gehen, wenn es um das göttliche, himmlische, das ewige Leben geht? Denken wir einmal darüber nach und bringen wir es uns doch einmal ins Bewusstsein, was es bedeutet, wenn Gott aus einer tausend- und millionenfacher Masse Leute uns herausstellt, herausgestellt hat und uns den Vorrang vor allen anderen gegeben hat, was das für eine Konsequenz nach sich ziehen sollte. Aber man kann das einfach nicht nur lehren, das kann man nicht nur anweisen. Es muss uns einmal durch Offenbarung der Blick in die Dimension der Liebe Gottes geöffnet werden, damit unsere Herzen gefüllt, ja überlaufen von dem Reichtum des uns geschenkten Christus. Nicht wahr, wenn wir das Gebet des Apostel Paulus beten, wir hatten ja in Dorfchemnitz mal angefangen, dieses Gebet auswendig zu lernen. Die Christenheit betet nur das Vaterunser. Ja, da geht es nur um uns, um den Himmel zu kommen. Aber bei Paulus im Epheser 3, da wird eine Dimension, zwei Dimensionen werden hier genannt, die bisher eigentlich verborgen waren. Dem Abraham wurde verheißen, schau, die Breite und die Länge. Alles, was du siehst, das ist dir verheißen. Bei der Gemeinde kommen noch zwei Dimensionen hinzu. Die Höhe und die Tiefe. Und da kann Paulus ja eigentlich Worte formulieren. Man merkt es, es fällt ihm schwer. Dieser halb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass durch den Glauben der Christus in unseren Herzen wohne. Das hatten wir gestern Abend. Dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind und mit allen Heiligen, nicht wir paar Leute hier auf der La Höhe, sondern mit allen Heiligen erfassen und begreifen die überdimensionale Liebe Gottes in der Breite, was alles da eingeschlossen ist, in der Länge der Zeitalter, in der Höhe und Tiefe und die Liebe Gottes, die eigentlich nicht zu fassen ist, die alles Wissen übersteigt, steht nichts von Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Das R können wir ruhig einmal durchstreichen. Da wird immer die Liebe mit der Erkenntnis ausgespielt. Hier geht es die Liebe Gottes, die alles Wissen, alle Vorstellungen übersteigt. Diese Erkenntnis, diese Gottesliebe, diese Dimension des Erbarmen Gottes, die gilt es also zu erfassen. Damit wir gelangen, wie geht's weiter, zur ganzen Gottesfülle, wer kann das fassen? Die Fülle Gottes, die in seinem Sohn wohnt, soll in uns hineinkommen. Hier zerbrechen einfach die Sprachgefäße. Und da geht's noch höher, noch höher. Ist noch gar nicht der Schluss. Dem aber, der über alle menschlichen Maßstäbe und Vorstellungen hinaus zu tun vermag, nach der Energie, die in uns wohnt und wirksam ist, diesem Herrn sei durch alle Generationen der Zeitalter die Ehre gebracht. Das sind Botschaften. Liebe Geschwister, da müssen wir immer wieder mal tief Luft holen. Wenn Gott uns mit seinem Sohn uns an die erste Stelle gesetzt hat, ob dann dieser Christus in uns auch im Alltag diese erste Stelle bekommen kann. Darum ringt dieser Geist. Und das ist ja auch das, was der Paulus der Gemeinde zu Galater immer wieder so tief ins Herz schreibt. Was sagt er? Ich wollte das, darum ringe ich, dass der Christus in euch die Ausgestaltung erfährt. Dass nicht der Christus in dem embryonalen Zustand Glauben, in den Himmel kommen, Vergebung der Sünde zu haben. Das ist embryonal, das ist Anfang. Dass der Christus wachse, zunehme, Gestalt gewinne. Wir sehen noch eine wunderbare Perlenkette an in Kolosser 1, 15 bis 20. Sie wissen davon. Da wird also eine Herrlichkeit uns aufgezeigt. Wir können sie nicht fassen. Da redet er nämlich, der Vater, von seinem Sohn als den wesenhaften Abdruck des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1, 15. der Erstgeborene aller Schöpfung, der in allen die erste Stelle einnimmt, bevor irgendetwas losgeht, da hat er den Sohn gezeugt. Denn in ihm und durch ihn und zu ihm hin ist alles in den Himmeln und auf Erden geschaffen worden. Alles Sichtbare zählen wir doch auf. Alles, was wir ins Blickfeld kriegen mit unseren Augen und mit den Apparaten, die Gott uns zur Verfügung stellt, im Mikroskop oder in der Strahlenforschung, schauen wir alles Sichtbare, aber auch das Unsichtbare, die Geistesmächte der Höhe, der Tiefe, der Rechten und der Linken, derer, die heilig und heilig rufen, und der anderen Gruppe, die Opposition ist. Die Mächte, die Gewalten, die Herrschaften, die Autoritäten des Lichtes und der Finsternis. Und jetzt fasst Paulus noch einmal alles zusammen. Das All ist durch ihn, für ihn geschaffen und er ist der Erste. Er ist vor allen und alle Dinge stehen in irgendeiner Beziehung, in irgendeinem Zusammenhang zu ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste, der Ursprung, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang oder die erste Stelle, den ersten Platz habe. Und dann kommt ja dieses leuchtende Zeugnis, Vers 20, dieses wunderbare Gottesevangelium, dass Gott durch den, der in allem den Vorrang hat, das gesamte Weltenall ausgesendet hat, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und mit diesem Christus, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt, hat der Vater uns eins gemacht. Ich frage noch einmal, was hat den Vorrang? Es kann keiner sagen, dass wir heute Abend alle die Füße wieder ins Bett legen. Kann keiner sagen. Kann keiner sagen. Der eine erleidet einen Schlaganfall und dann bleibt er hilflos liegen. Ja, was bleibt eigentlich übrig? Die Stützen, die Zeltstützen wanken, wenn alles nicht mehr gehen will.
Was bleibt übrig?
Was bleibt übrig? Ich frage hinein, was bleibt übrig? Der Geist, ja.
Er
allein.
Wer denn sonst?
Er bleibt übrig. Aber nicht nur, wenn wir am Ende sind,
wir ja
den Vorrang haben und der Erste sein, sondern
vor allem
auch jetzt, in der Mitte unseres Lebens. In unserem Denken, in unseren Überlegungen, in unserem Fühlen und Wollen, in all unseren Entscheidungen, bei Nacht und bei Tag,
auf Arbeit
oder in der Freizeit,
in der Jugend wie im Alter.
Wenn die Liebe Gottes uns die Söhne und zu Glieder des Christus gemacht hat und wir mit seiner Herrlichkeit beschenkt sind, dann hat das auch Auswirkungen hinein in die Gesamtheit unseres Seins. Das heißt,
dass wir dann
diesen Christus
nach außen
mit aller Konsequenz reflektieren, bis hinein in unsere praktische Alltagsbewältigung. Oder? Oder das kann auch sein. Oder wir verleugnen ihn. Da sagt
Paulus,
wenn wir
ausharren
und dulden,
ja,
mitherrschen,
wenn
wir aber
verleugnen,
ja, wenn wir das
ist nicht
immer das Verleugnen
bei Petrus
gemeint, sondern
wenn
wir diesen Christus
verleugnen,
an die erste Stelle
nicht
setzen,
wenn andere Dinge
bei uns
den Vorrang haben,
wenn
wir
die Gottesbotschaft,
die uns
anvertraut
ist, verleugnen,
dann wird
uns
der Herr bei der
Austeilung
von
Siegesgrenze
auch nicht
berücksichtigen
und nicht kennen.
Verstehen
wir? Das hat nichts
mit
Verdammnis
und Tod
zu tun, sondern
das
hängt damit
zusammen,
dass wir in unserem Leben
eben
auch
dieses
Christusbild
in uns
nicht zur Ausgestaltung
kommen lassen.
Wir schnüren
uns ein,
wie eben
auch
es Frauen
tun,
die eben
nicht schwanger werden
wollen,
die
schnüren
sich bis zum
letzten Monat
ein.
Das ist
also möglich,
dass wir
auch
dieses Gottesevangelium
verleugnen.
Es ist eine
Illusion,
wenn man meint,
erst mit dem
Alter
die richtigen
Maßstäbe
setzen
zu können.
Wer
nicht in jungen
Jahren
gelernt hat,
Nebensächliches über Bord zu werfen, um göttliche Dinge voranzugeben,
wird es später nicht tun können, weil die Macht der Gewohnheit ihn immerfort daran hindern wird.
Gott gibt auch Gnade im Alter noch.
Das wissen wir alle. Wir können bei der Erwählung der Jünger des Herrn vieles lernen.
Davon wird in Matthäus 3 geschrieben.
Und da heißt es, als Jesus am See von Galiläa wandelte, sah er zwei Brüder. Den Simon Petrus und den Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer, und er spricht zu ihnen, kommt mir nach,
Fuß,
hinter mir her, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen alsbald die Netze, folgten ihm.
Und er ging
weiter und sah noch zwei Brüder, den Jakobus und den Johannes. Im Schiff sah er sie mit ihrem Vater, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie, und sie verließen alsbald das Schiff und ihrem Vater und folgten ihm nach. Die Jünger verließen also das Vaterhaus und im Nu die Arbeitsstelle. Nur ein paar wenige Worte hatte Jesus gesagt. Und das hatte eine solche Auswirkung für diese Leute, dass sie sofort mit Jesus gingen. Es geht sicherlich nicht darum, dass wir am kommenden Montag, wenn die Arbeit wieder beginnt, den Hammer und den Bleistift an die Wand werfen, uns bei der Christoffel-Mission melden, nach Afrika gehen und den Blinden die Augen verbinden. Darum geht es nicht. Wer den Auftrag dafür hat, sollte gehen. Aber uns geht es hier um den richtigen Stellenwert zwischen Himmel und Erde, zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen Tod und dem Leben. Was hat den Vorrang? Ich kann die ganzen Schriftzeugnisse nicht nennen. Ich greife nur eins heraus, wir hatten es gestern schon, wer Vater und Mutter mehr liebt, Vater und Mutter, Mann und Frau, mehr liebt. In einer Stelle heißt es, wer Vater und Mutter, Weib, Mann nicht hasst. Wir hatten gesagt, hassen bedeutet zurückstellen. Wer Vater und Mutter, Mann, Frau, Frau, Mann mehr liebt, wer sie an die erste Stelle setzt, der kann mir nicht nachfolgen. Wir hatten gesehen, was das für Spannungsfelder auslöst bei Jakob und Esau. Der Abraham, der bekam von Gott den Befehl, ziehe aus. Ziehe aus von deinem Vaterhaus, von deiner Verwandtschaft und deinem Land. Und erst dann, erst da, wo Abraham seine Füße in Bewegung setzte und er wirklich auszog, da offenbarte sich der Ewige und sagte, dir und deinem Samen will ich das ganze Land Kanaan verheißen. Es geht schrittweise und Gott wird uns, wenn wir unbedingt hängen bleiben wollen, in Ägypten oder in der Wüste, wird er uns nie die Dimension seiner Herrlichkeit, seiner Liebe offenbaren können. Bei unserem Herrn genügten drei Worte und die jungen Männer, die ließen alles liegen. Alles, was ihnen ans Herz gewachsen war und teuer war. Und wir sitzen viele Stunden in den Versammlungen und hören eine Unmenge biblischer Botschaften. Das wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Vielleicht über 100, vielleicht über 1000 Stunden verbringen wir. Wie viel können wir eigentlich von dem vertragen, bevor es bei uns zu einer Veränderung kommt? Es ist vielleicht auch der Grund, weshalb unser Wort nicht mehr zählt, weil das, was wir reden, mit unserem Leben nicht mehr abgedeckt ist. Gescheite Leute haben herausgefunden, dass nur 15% von dem, was ein Redner spricht, bei den Hörern ankommt oder auch aufgenommen wird. 15%. Stellen Sie sich vor, wir müssten also die Konferenz noch 6-mal wiederholen, damit wir alles mitbekommen, was hier geredet worden ist. Und dann kommt auch noch hinzu, wie der Einzelne zum Referenten eingestellt ist. Ist er mir sympathisch? Mag ich seine Art, seine Ausdrucksweise oder spricht er so langweilig, dass man einschlafen kann? Auch möglich. Ist er ungebildet oder spricht er ein saumäßiges Deutsch? Dazu kann ich mich manchmal zählen. Das ist sehr schwierig, kann ich Ihnen verraten. Im Dialekt aufgewachsen. Und dann bemüht man sich, soweit es geht und man kann, ein etwas normales Deutsch rüberzukriegen. Es ist aber nicht immer möglich. Man bemüht sich jedenfalls. Wenn man im Dialekt reden wollte, dann würden Sie nichts verstehen und vielleicht würde einer denken, ich würde in Zungen reden. Aber diesen Dialekt können Sie nicht erlernen, das ist auch eine Gnadengabe. Machen wir jetzt mal die Türen auf. Gut.
Wollen wir was singen? Mein Pferde will ich lieben, meine Stärke. Gut.
Ich will dich lieben, meine Stärke singen.
Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Ziel.
Wir werden die Hitze der letzten Tage ertragen. Und zwar gefasst werden wir sie ertragen. Manche Verkündiger, die sind ja frustriert, weil ja, viele meinen, man kriegt nichts mehr rüber. Es wird nichts mehr aufgenommen. Es ist keinerlei Echo da. Da klagt mir ein Pastor, sagt er, lieber Johannes, ich bin einfach fertig. Ich kann die Gemeinde sehr liebevoll, eigentlich auch sehr warmherzig anreden. Ich kann reden wie ein Engel. Ich kann aber auch in Ekstase kommen. Ich kann also auch brüllen. Ja, und zum Schluss, die Hörergemeinde geht stumm und kommentarlos vorüber. Nichts. Was hat den Vorrang? In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass die Jünger wegen ihres Zeugnisses ins Gefängnis kamen. Der Engel des Herrn holte sie von dort wieder heraus. Und die hohen Priester geboten ihnen, nichts mehr zu sagen. Aber was antworten die Apostel? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sehr fein überträgt hier Bruder Bader diesen Vers, dass wir Gott an den Anfang setzen, viel mehr als den Menschen. Auch deshalb kommen wir ja als Gemeinde zusammen, sonntags, mittwochs oder hier bei einer Rüste, jeden Tag, damit wir den Herrn nicht außerhalb unseres Lebens setzen und wir uns immer wieder neu ermutigen, den Christus in uns vor allen anderen Dingen den ersten Platz, die erste Stelle, den Vorrang zu geben. In der Tat brauchen wir dazu ein ganzes Leben, weil das göttliche Lebensprinzip mit dem menschlichen Lebensprinzip unvereinbar ist. Da werden wir immer wieder neu das Aufgeben, das Loslassen und das Sterben lernen. Das Sterben auch unserer falschen Denk- und verkehrten Lebensgewohnheit. Das verstehen wir doch. Beides, das heißt, unser Ich und der Christus in uns, die können nicht gleichzeitig den ersten Platz haben. Das verstehen wir. Deshalb gibt es ja so viele Enttäuschungen. Man verspricht den Leuten bei ihrer Bekehrung das Blaue vom Himmel herab. Ich war neulings in einer Evangelisation, es war eine ganze Woche war, und das Thema war, Gott will, dass es uns gut geht. Ich dachte, du meine Güte. Und dann führte er aus, dem David ging es erst gut, als er seine Sünde bekannte. Ich bin fast von der Bank gerutscht. Ging es dem David gut, als er seine Sünde bekannte? Was da für Tragödien abliefen. Vier seiner Kinder starben. Und zum Schluss sagte er dann, Christus, ist da mit uns in unserem Leben und er könnte sich nichts Besseres vorstellen, als Prediger zu sein auf dieser Erde. Der Apostel Paulus, dem wurde gesagt, wie viel er leiden muss um seines Namens willen. Studieren wir einmal, wie viel der Herr weggeschickt hat, die ihm nachfolgen wollen. Er sagt, überschlagt zuvor die Kosten. Ob ihr auch es vermögt, durchzustehen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sein Ich, der streiche sein Ich durch und nehme sein Kreuz auf sich. Das Ich ans Kreuz, das ist die Konsequenz der Jesus-Nachfolge. Alles andere ist Reklame und frommer Betrug. Als der Herr sich dem Saulus offenbarte, wie war das? Da kniete er auf dem heißen Wüstensand nieder und frug, wer bist du eigentlich? Mit wem rede ich eigentlich? Und dann stellt sich dieser eine vor, ich bin Jesus, den du verfolgst. Als das klar war bei dem Apostel Paulus, dass er es mit der höchsten Autorität zu tun hatte, da formulierte er noch eine Frage. Wir brauchen ein ganzes Leben lang. Ein ganzes Leben lang. Und werden damit nicht fertig. Wie viel können wir noch mit unserem alten Leben hinübernehmen? Wir sind doch solche, ja, Schonkuleure. Bei dem Paulus war das klar. Die erste Frage war, wer bist du? Das war die Frage der Gotteserkenntnis. Und die zweite Frage war, was willst du, Herr? Was willst du mit mir, das ich tun soll? Das ist eine Lebensfrage. Die Frage nach der Lebensausgestaltung, die hat Paulus schon am Anfang seiner Bekehrung gestellt. Und wir denken, wir können uns ein ganzes Leben hindurchmogeln. Wie viel wird denn von unserem ichhaften Wesen da noch zum Überleben bringen? Und wenn Gott diesen Paulus zum Typos, eigentlich steht hier Hypotypos, zum Prägestempel gemacht hat, für alle, die nach ihm zum Glauben gerufen werden, und er selbst uns zuruft, seine Nachahmer zu werden, dann tut es Not, uns alle neu auf Christus hin ausrichten zu lassen. Wie gründlich hat dieser Mann nachgedacht, wenn dieser Christus in mein Leben hineintritt. Und er sagt, er, Christus, ist für alle gestorben. Was ist die Konsequenz? Dass die, die da leben, nicht mehr dem Ich sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist die ganze Tragik, ist das. Wer hat den Vorrang? Infolge ist das, ich sage der nächste Vers, was mit Fleisch und den äußeren Strukturen und vergänglichen Leistung zusammenhängt, nicht mehr gültig. Es erhält eine andere Wertigkeit. Und deshalb kann er sagen, von nun an kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Das, was um uns her abläuft, das ist 2, 3, 4, 5 und 10-rangig. Vorrangig ist er. Es ist für Paulus und für alle Glaubenden eine totale Änderung eingetreten. Daher demzufolge, heißt es, wenn einer jemand in Christo ist. Wir haben dieses Thema gestern gestreift. In Christo, mit ihm zusammen. Da ist eine Neuschöpfung in uns drin. Das gibt es also nur bei Kindern Gottes. Normalerweise werden ja nur Frauen schwanger. Aber geistlicherweise trägt jedes Christusglied diesen Christus in sich. Embryonal und zur Ausgestaltung. Wenn jemand mit Christo zusammengebunden ist, da ist eine Neuschöpfung. Altes vergeht. Luther war ganz hart. Das Alte ist vergangen. Wenn wir mal hinterher schauen, was wir für Spuren hinterlassen, da müssen wir sagen, nein, es zieht manches Alte hinter sich her. Altes ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung, die nicht mehr dieser vergänglichen Raumzeitwelt unterworfen ist. Das alte Lebensprinzip ist im Vergehen begriffen. Das alte, aus früher Zeit stammende, ist vergangen. Und dieser neue Mensch, diese neue Schöpfung ist nicht dieser Raumzeitwelt unterordnet. Und es ist ein unvorstellbar Großes in uns geworden. Man spürt es dem Apostel Paulus ab, wie sehr er in den Briefen auf diese grundlegende Veränderungen hinweist. Ich denke auch an das Zeugnis Galater 2, Vers 20. Natürlich lebe ich, sagt er, natürlich lebe ich, aber im Eigentlichen doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt gegenwärtig lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes. Das heißt, so wie der Sohn im Vertrauensverhältnis zum Vater, in diesem gleichen Liebes- und Lebensverhältnis, so lebe ich den Alltag. Das ist paulinisches Evangelium in der Überfülle der Herrlichkeit. Noch 5 Minuten. Wie töricht sind wir, wenn wir immer wieder mit Gott verhandeln wollen. Nur nicht für Gott sich ganz verausgaben. Es muss immer ein beträchtlicher Rest und Freiraum für mein Ich noch übrig bleiben. Wissen Sie, dann sind wir ganz arme und bedauernswerte Leute, wenn wir meinen, mit einer totalen, völligen Lebensübergabe an Christus könnten wir zu kurz kommen. Selbstverständlich stimmen wir ein lautes Halleluja ein, wenn der Text ertönt, Philipper 2, 9 bis 11. Der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, alle werden einmal einstimmen in dem großen Gottesjubel und werden sagen, Herr Kyrios ist nur er allein. Nur er. Wenn wir heute ihm diese totale Herrschaft und das Herrschen und das Herrsein über uns und in unserem Leben verweigern, dann sind all die großen Worte leere und fromme Sprüche. Ich muss Ihnen das mal vorlesen. Das bekam ich jetzt. Das ist eine sehr tiefgreifende Lebensgeschichte von Charles Spurgeon und seiner Verlobten. Vielleicht hilft uns hier eine Illustration. Eines Abends fuhr der bekannte englische Prediger Spurgeon mit seiner Verlobten zu dem Saal, wo er sprechen sollte. Als sie ankamen, war er gedanklich so mit dem Gottesdienst beschäftigt, dass er sich durch die wartende Menge drängte, hineineilte und sie dabei ganz vergaß. Als er predigte, merkte er, dass seine Verlobte nicht unter den Zuhörern war. Entrüstet war sie heimgefahren. Nach der Veranstaltung fuhr Spurgeon nach Hause. Zu Hause, in dem sie wohnte, und bat darum, sie zu sehen. Sie war oben, schmollte und weigerte sich zuerst, herunterzukommen. Als sie schließlich auftauchte, sagte Charles zu ihr, »Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen jetzt eins klarstellen. Zuerst gehöre ich meinem Herrn. Er muss immer an erster Stelle sein. Und meine Verpflichtung ihm gegenüber muss die wichtigste bleiben. Ich denke, dass wir miteinander sehr glücklich sein werden, wenn du dazu bereit bist, den zweiten Platz einzunehmen. Aber es muss immer der zweite Platz sein. Nach ihm. Meine Verpflichtung ihm gegenüber muss zuerst kommen. In folgenden Jahren berichtete Frau Spurgeon, dass sie in dieser Nacht eine Lektion gelernt hat, die sie niemals mehr vergaß. Sie hat gelernt, dass es jemand gibt, der im Leben ihres Mannes den ersten Platz einnimmt. Es gibt kein Kapitel in der Schrift, was uns die Rangordnung und die Wertschätzung des Glaubens und des göttlichen Lebens so und auch die Erkenntnis Christi so vor Augen stellt, wie gerade Philipper 3. Paulus war ein begabter Akademiker, geschult und ausgebildet in der theologischen Schule Gamaliels. Wenn einer den Mut hat, sich auf Fleisch zu stützen, dann war es er. Er konnte hervortreten. Und jetzt beginnt er, Dinge aufzuzählen, wo wir alle nicht mitkönnen. Dann nimmt es uns fast die Luft. Genau nach der Vorschrift.
die Gott dem Abraham gab, wurde er am achten Tag beschnitten. Ich bin kein Asylant, sagt er. Ich bin auch kein Proselyt, sondern ich bin ein Glied des Volkes Israel. Ich bin auch kein Mischling, sondern ich habe den Stammesausweis von Benjamin. Ich bin ein Hebräer, ein rein Rassiger und nach dem Gesetz ein Pharisäer, der die Anweisung wortgerecht befolgt, eigentlich nach dem Gesetz untadelig, ohne Flecken. Das sind doch alles erstrebenswerte Ideale, nicht wahr? Die erste Stelle, die Tradition. Und jetzt stellt Paulus alles auf den Kopf. Was mir bisher Gewinn war, wofür ich mein ganzes Leben geopfert habe, meine Zeit, mein Vermögen, meine Lebenskraft, ich erkläre alles für Unrat und werfe alles, diese Trophäen, auf den Müllhaufen. Es bleibt dabei, so fährt er fort, dass ich das bisherige Leben und seine Bemühungen mit all den Vorzügen, mit den Vorteilen und den überwältigenden Gewinn für Schaden, für Abraum, für Dreck, für Kehricht halte. Wegen was? Wegen der überragenden und großartigen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles, alles zurückstelle und verliere, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Das ist auch paulinisches Evangelium. In der Totalität dieses Evangeliums. Er konnte Einbüßen verlieren, zurückstellen, seinen Stolz abgeben, sein altes Leben ans Kreuz hängen, weil ihm der übertreffliche Wert, die unendliche und überwältigende Größe der Erkenntnis Christus über alles ging. Ob uns diese Größe auch so durchs Herz geht, dass Paulus sagen kann, ich fahre ganz entlastet von euch weg, Gemeinde Ephesus. Ich habe euch den gesamten Ratschluss Gottes verkündigt. Ich bin rein vom Blute aller. Bei dem Apostel Paulus merkt man etwas von dieser Tiefe, von dieser Gewalt, dieser Botschaft. Wenn wir lernen, den Reichtum des uns geschenkten Evangeliums und des darin bezeugten Christus den Vorrang in unserem Leben zu geben, dann wird Kleines ganz klein und Großes ganz groß werden. Dazu segne der Herr sein Wort. Amen. Ich möchte dann nach dem Essen wieder zurückfahren. Wir haben ja am Dienstag dann die Rüste in Scheibenberg. Ich darf wohl ganz herzliche Grüße von hier mit ins Erzgebirge nehmen. Ich war gerne mit Ihnen diese Tage beieinander und würde mich freuen, wenn ich den einen und den anderen nächstes Jahr, wenn der Herr nicht inzwischen gekommen ist und wir noch gesund sind und leben, hier wieder treffen könnte. Der Herr segne Sie alle. Amen.
Noch ein kleines Nachwort von einem Schweizer Gottesmann, ihr lieben Schweizer. Vielleicht kennt ihr ihn. Sollte eine Biografie geschrieben werden, sagt er ja, die ist ganz kurz. So kurz, dass wir es alle gleich merken können. Drei ganz kurze Sätze, die heißen: Ich lebte. Das zweite: Ich starb. Und das dritte: Ich lebe. Man muss uns merken. Ich lebte, ich starb, ich lebe. Was hat denn Vorrang in unserem Leben? Wenn wir uns praktisch werden lassen in unserem Leben, wir kennen die drei großen G. Wie heißen die drei großen G? Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft. Und wir werden uns dann alle einmal fragen, liebe Geschwister, was hat denn Vorrang? Hier ist ein liebes Ehepaar in unserer Mitte, von denen hörte ich, die sind in Urlaub gefahren, die haben nicht nur die Bibel mitgenommen, die haben die Konkordanz mitgenommen und. Und dann war der Vormittag mit der Bibel ausgefüllt. Es gibt andere, die bringen es fertig, in Urlaub zu fahren und haben Urlaub von der Bibel. Ich weiß nicht, wie man das fertig bringt. wie es für ein Kind Gottes möglich sein kann, einen Tag ohne die Bibel zu sein. Das ist ein Fasten. Aber fasten kann man nicht lange. Wir brauchen als erstes immer wieder Gottes Wort. Es hat den Vorrang. Schön, wenn wir den Tag beginnen dürfen, dass Gott zu uns reden kann, dass wir sein Wort in uns aufnehmen und dass wir beten. Welch ein Geschenk! Welch ein Geschenk, dass ein Mensch beten kann. Mir fällt gerade ein, das machte mir einen tiefen Eindruck, viele Jahre her, 1948 auf einer Brüderkonferenz, ging mit Bruder Heller zusammen. Vor uns ging ein alter Bruder und dann sagte der Adolf zu mir: Wolfgang, vor uns geht ein Beter. Dann hat er mir etwas von dem Gebetsleben dieses Bruders erzählt. Schön, wenn der Herr seine Gemeinde immer wieder nicht nur Prediger, sondern auch Beter erweckt. Ich habe einmal gelesen, einen Satz, solche Sätze vergisst man nie. Gott findet leichter 100 Prediger als einen Beter. Beten ist dann wirklich ein Geschäft, liebe Geschwister. Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Sie blieben beständig. Und das möchte der Herr uns schenken. Das ist dann vorrangig. Diese 3G, die dürfen wir alle mit nach Hause nehmen, nicht? Es wird Bruder Weber mit uns beten.
Welches, wir haben gehört, du sollst in allem den Vorrang haben. Und wer dich aufgenommen hat, deinen Geist trägt, wie könnte er etwas anderes wollen, als dass du den Vorrang hast? Aber unser Fleisch wehrt sich mächtig. Es möchte den Vorrang haben. Unser Ich, unsere Lebensqualität, unsere Lebensumstände, einfach unser Fleisch möchte zuerst bedient werden. Und dann sollst du auf den zweiten Platz kommen. Lass deine Gnade es nicht zu. Lass die Gnade es nicht zulassen, dass du den ersten Platz besitzest. Ich vergesse alles, was da hinten ist, so betet Paulus, und strecke mich aus nach dem Ziel. Und wenn der alte Mensch stirbt, abgelegt wird, ja, dann ergibt es sich fast von alleine, dass du leuchtend an der ersten Stelle in unserem Herzen bist. Nur wo wir nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen, dort wirst du nicht an die erste Stelle gesetzt. Und im Römerbrief steht: Wenn ihr nach dem Fleische wandelt, werdet ihr sterben. Gib Gnade, dass der alte Mensch heute schon abgelegt wird und nicht erst vor deiner Preisrichterbühne. Wir danken dir für das Wort von heute Morgen. Lass es in uns nachwirken und nachklingen. Du sollst in allem den Vorrang haben. Segne unseren Bruder, der nach Hause fährt. Segne seine ganze Umgebung und Familie, wo er dient. Und lass Segen durch ihn, durch die ganze Arbeit dort geschehen. So danken wir dir für deine Gnade und rühmen deinen heiligen Namen. Vater, wir beten dich an im Namen Jesu. und geben dir die Ehre. Amen.
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 Wir schlagen nun das Lied auf Nummer 95, stimmt das? Und singen wie viele Verse? Und singen fünf Verse. Lied 95, fünf Verse.
So strömen Schwellen, tränkend auf.